Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts vom Rheingau Literaturfestival. Dort war Stefanie Barth zu Gast mit ihrem Roman Erzählung zur Sache. Die Aufnahme stammt vom 23. September 2023. Es moderierte Andreas Platthaus.
Jetzt muss ich natürlich direkt warnen. Eben zeigte mir meine Frau die Eintrittskarten zur heutigen Lesung. Sie alle haben ja wahrscheinlich eine. Und das wirklich Faszinierende ist, wenn Sie darauf dann einfach mal lesen, was heute Abend passieren wird, dann steht da Stefanie Barth, Erzählung zur Weinlese, weil Erzählung zur Sache offensichtlich nicht in diese eine Zeile hineinpasste. Also alle diejenigen von Ihnen, die in der Erwartung hierher gekommen sind, jetzt hier einen 670 Seiten Roman zur Weinlese vorgestellt zu bekommen, die muss ich enttäuschen. Also wenn Sie mit dieser Erwartungshaltung gekommen ist, kann ich wirklich nur dazu auffordern, gehen Sie lieber wirklich raus, wo die Weinlese aktuell stattfindet. Denn um Wein wird es tatsächlich heute nur in der Pause gehen. Da haben Sie wie immer und natürlich auch danach die Chance, sich mit Wein zu versehen. Ansonsten sprechen wir über den für mich ganz klar bemerkenswertesten Roman, der in diesem Jahr bisher in deutscher Sprache erschienen ist. Ich kann natürlich für die nächsten 3 Monate noch nicht sprechen, aber ich wäre sehr überrascht, wenn es ein Buch geben würde, was mich mehr elektrisiert hat. Ich hatte das große Glück, durch den Kontakt, den ich über den Rheingau Literaturpreis zu Stefanie Barth hatte, dieses Buch schon lesen zu können, bevor es als Buch erschienen ist. Und es war für mich sofort klar, erstmal, das ist ein ganz großartiger Text, das ist ein fantastisch interessantes Thema und das ist eine ganz ungewöhnliche Form, über das alles werden wir natürlich reden, dieses Thema zu behandeln. Und mir war auch vollkommen klar, Stefanie Barth muss damit natürlich unbedingt zum Rheingau Literaturfestival zurück, denn Sie alle wissen, wir haben diese Tradition, unsere früheren Preisträger sehr gerne mit neuen Büchern wieder hierher einzuladen. Denn jedes neue Buch, was muss gar nicht so geglückt sein wie dieses, aber was uns eben beim Lesen Vergnügen bereitet, ist natürlich auch eine nachträgliche Bestätigung unserer früheren Preisvergaben. Und hier ist es nun so, Sie haben es gehört, 2014, und das ist nach diesen 9 Jahren das erste Buch, was Stefanie Barth herausgebracht hat. Das ist natürlich besonders interessant zu schauen, was ist mit dem Schreiben einer Preisträgerin passiert, die vor 9 Jahren bereits ein exzellentes Buch vorgelegt hat. Dieses Buch ist tatsächlich noch einmal eine ganz klare Steigerung. Warum? Darüber werden wir sprechen und was den Charakter und was die Qualität dieses Buches ausmacht. Aber damit Sie direkt eine kleine Vorstellung davon bekommen, wie dieses Buch geschrieben ist, haben wir uns den Ablauf so überlegt, dass Stefanie Barth jetzt erst einmal aus dem Buch etwas lesen wird. Dann sprechen wir darüber, über die Entstehung, über das, was darin verhandelt wird, wie es gemacht wird. Dann gibt es vor der Pause noch einmal eine kleine Lesepassage, die Stefanie Barth machen wird. Und genau so werden wir auch die zweite Hälfte gestalten, also wieder mit einer Lesepassage beginnend, dann Gespräch und zum Abschluss wieder etwas aus diesem Buch. Und klar, 670 Seiten sind in 90 Minuten, die wir insgesamt zur Verfügung haben, ausgesprochen schwer vorzustellen. Darum muss ich sofort sagen, die 4 Passagen, die Sie jetzt hier hören werden, geben einen sehr guten Einblick in die Art, wie das Buch geschrieben ist. Aber ich hoffe, wir werden auch ein bisschen im Gespräch vermitteln können, was alles noch auf den übrigen 650 Seiten passiert, die Sie nicht hören werden. Und es ist unglaublich, was da passiert. Aber jetzt erstmal die Lesung.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und es ist mir eine Ehre, hier lesen zu dürfen und ich habe die Preisverleihung von 2014 in sehr guter Erinnerung und mich sehr gefreut, hierher zu kommen. Und ich lese jetzt vom Anfang an weg, wie der Roman anfängt. Heidelberg, Mai 1972. Ostwind kommt auf mit dem Tag. Jagd durchs Neckartal, gebettet in Oden und Pfälzerwald. Fliegt mit dem Fluss, weckt im Vorbei die Altstadt auf, wirbelt an Bögen und Pfeilern von Brücken und rollt, sich nach Norden und Süden verbreitend, aus in der Rheinebene, wo der Neckar der kanalisierte rechts nach Norden rauf abdreht. Es geht auf den Juni zu, 7 Tage noch, dann ist er da. Die flachen Felder im Westen und hochaufsteigenden Wälder im Osten der Stadt wachsen dem Mittagshimmel entgegen, wolkenlos, nackt. Auch Ehrenfriedhof und Tingstätte über der Stadt gelegen, beheizt die Sonne mit Kraft, Weltkriegszeugnisse, Nazi-Theater, hin- und hergeschobene Tote. Die Lebenden in den Häusern und auf den Straßen schwitzen auf kommende Sommerhitze hin. Seit Wochen wird es jeden Tag wärmer. Aus dem roten Sand auf dem Appellplatz der Campbell Barracks verdunstet der Tau. Die Kaserne liegt in der Südstadt, der Sand trocknet, Schritte beginnen zu knirschen. Im Rücken 4 Anschläge im Abstand von wenigen Tagen. Am 11. die Amis, am 12. die Polizei, am 15. die Justiz, am 19. die Presse. 2 Jahre Vorbereitung auf die Offensive im Mai 72. Handwerk und Struktur, der kleine Krieg. Die Rote Armee-Fraktion liegt in Führung. Die Fahndung läuft auf höchsten Touren. Und die US-Luftwaffe erklärt öffentlich, dass für uns bei Bombenangriffen auf Vietnam ab sofort kein Ziel mehr ausgenommen bleibt. Dass ab sofort das ganze Land das Ziel unserer Bombardierung ist. Neben den üblichen militärischen Zielen auch Städte, Dörfer, Reisfelder, Dämme, Krankenhäuser, Schulen, die Bevölkerung und ihre Nahrungsgrundlagen, alles, jeder Quadratzentimeter des ganzen Landes, ab sofort überall Bomben drauf, mehr Bomben drauf, noch mehr Bomben drauf, als in den letzten 7 Wochen, in denen wir bereits 3-mal mehr Bomben auf Vietnam geworfen haben, als im Zweiten Weltkrieg auf Japan und Deutschland zusammen. Wir wissen, wie es geht. Die Knarre löst die Starre nur, erst die Bombe löst den Rest, auch in Heidelberg. Und so ist unser Anschlag auf das Heidelberger Hauptquartier die Antwort auf die Ansage der amerikanischen Luftwaffe. Und so ist die Wirkung unseres Anschlags zugleich seine Botschaft. Einfach hell und klar wie die Sonne am Himmel. In der Kaserne, 1,5 Quadratkilometer Nazi-Architektur, roter Sandstein an der Biegung des Flusses. Alles wie immer. Dienste, Schichten, Kontrollgänge, Wachen, im Computerraum, in der Kegelbahn, am Sendemast, an den Toren und die Abschiede derer, die wieder zurück nach Hause dürfen, weil ihr Auslandseinsatz endet. Die Glücklichen, die in Europa sind und nicht in Vietnam, beautiful Heidelberg, wissen seit dem 11. des Monats, dass wir uns mit unseren Verbrechen am vietnamesischen Volk neue erbitterte Feinde geschaffen haben, dass es für uns keinen Platz mehr geben wird in der Welt, an dem wir vor den Angriffen revolutionärer Guerilla-Einheiten sicher sein können. Goodbye, heute im Casino ab 17 Uhr, 2. Stock, Offiziersclub mit Damen. Schlag 17 Uhr stehen die Ersten in der Tür, die Party beginnt, nach und nach kommen die weiteren Gäste. Auf den Straßen der Kaserne ist Dienstende, Dienstanfang, Schichtwechsel, Wachablösung, Stoßzeit zum Anstoßen im Offiziersclub. Militärisch diszipliniert, mit Weißweinscholle und Whisky und dem Befehl, feiern! Toasts werden ausgegeben, Zigaretten geraucht, Canapés gereicht und Konversation gemacht. Und alles im Stehen, mit Blick durch die Glastüren auf die Terrasse. Von der Terrasse auf den großen, ihr zu Füßen liegenden Parkplatz, Doppelpunkt, rechteckig, einstöckig umbaut. Die Autos gerichtet in 3 doppelten, 150 Meter langen Reihen. Und alles ist wonderful. Der Parkplatz, Heidelberg und die Rückkehr nach Hause. No really, so wonderful. Der Wind lässt nach. Das Casino liegt mittig auf der langen Westseite des Parkplatzes, an seinen östlichen Ecken die Zufahrten, an seiner ganzen südlichen Hälfte sensible Struktur, der EDV-Bereich, der Sendemast, die Fernmeldestation, die mobilen Nachrichtenaufbauten für Lastkraftwagen, einschließlich des Kommandoaufbaus, in dessen Tür ich stehe und hinüber zum Casino schaue, von wo 2 Kellnerinnen kommen, schräg über den Parkplatz, zwischen Fahrzeugen hindurch, an meiner Tür vorbei. Sie sprechen Englisch mit deutschem Akzent und eine der Damen macht mir gegenüber eine Bemerkung, die ich nicht verstehe. Ich bin Nachrichtentechniker, aber ich kann jeder sagen und daher immer ein anderer sein. Ich kann immer eine andere sein. Die Damen verlassen den Parkplatz an seiner südöstlichen Zufahrt, passieren seine Randbebauung, überqueren die nächste Straße, die parallel zu seiner langen Ostseite verläuft, gehen geradeaus weiter an der Stirnseite der Kegelbahn vorbei und sehen zwei Männer den Appellplatz zum Haupttor hin überqueren. Den roten Appellplatz, ein wenig heller als Tennis, die grünen Bäume an den Seiten. Geradeaus das pompöse Hauptgebäude in Rosa, seine Tordurchfahrt, den Uhrenturm auf dem Dach. Dahinter der hochgelegte Horizont des steil ansteigenden, blaugrün bewaldeten Ameisenbuckels. Darüber der Himmel, Postkarte, Greetings from Heidelberg. Was ich nicht sehe, weil ich es Feierabend eilig habe, zur Straßenbahn, über den Appellplatz, geht vor mir ein Mann, der wie ich den Haupteingang ansteuert, der Zeit zu haben scheint, den ich gleich überholen werde, der an diesem schönen, trockenen Tag einen Regenschirm bei sich hat, einen Stockschirm, wie seltsam, warum wohl. Sonst hat er nichts dabei, wahrscheinlich ein Ami, mit dieser Wildlederweste, mit dieser bügelfaltenlosen beigen Hose, jeansartig. Die Amis sind anders als wir. Ich überhole ihn, ich sehe ihn von der Seite her an. Er merkt es, schaut aber nicht zu mir zurück. Er trägt backenbartartige Koteletten, die bis unter die Ohrläppchen reichen und sich leicht kräuseln. Hohe Stirn, weiche Gesichtszüge, dunkle Augen. Ich muss die Straßenbahn kriegen. Ich eile durch die Tordurchfahrt, nicke der Wache zu, gehe die Römerstraße rechts runter. Sehe eine junge Frau in einem lilafarbenen Maximantel mir entgegenkommen, höre hinter mir jemand rufen, drehe mich um. Er ist es. Er ist Zivilist, weil solcher Backenbart für Soldaten verboten und sein Nacken wie meiner unrasiert ist. Er winkt, genau an mir vorbei, ich wende mich zurück nach vorn. Die junge Frau winkt ihm zu, sie lächelt, die beiden freuen sich. Ich beschleunige, ich muss die Straßenbahn kriegen, nach Hause, wo die Frau kocht, wo das Radiogerät im Wohnzimmer Polizeifunk empfängt. Ich verlasse das Casino, die Party, wonderful. Ich gehe zu meinem Wagen, wonderful. Ich habe in meiner Eigenschaft als Oberst einen reservierten Stellplatz am südlichen Ende in der mittleren Reihe für mich. Wonderful. Ich fahre hinüber zum Secret Service, jenseits der nördlichen Parkplatzumbauung. Dort will ich ein Wort mit einem anderen Oberst wechseln, aber der ist nicht da. Jenseits der nördlichen Parkplatzumbauung das Hauptgebäude des Secret Service. Dunkelroter Backstein. Mit seiner Einbuchtung in der Front, den 5 Stellplätzen für Pkw und innen drinnen, hinten rechts, der Hinterhalt auf deutschem Boden, von dem aus der Krieg geführt wird am zentralen Rechner, auf dem wir die Flugeinsätze und Bombenabwürfe über Vietnam koordinieren. Wir Ausrottungsstrategen. Ich habe meiner Frau heute Morgen versprochen, gegen 6 p.m. zu Hause zu sein. Ich mache seit Wochen, seit Monaten, seit einem halben Jahr jeden Tag Überstunden für IBM im Auftrag der Armee. Ich bin dabei, Feierabend zu machen. Die meisten sind pünktlich gegangen, weil der Oberst auf Dienstreise ist. Sonst wären alle noch da. Ich packe meine Sachen und gehe. Und auf dem Flur fällt mir noch etwas ein und ich gehe wieder zurück in mein Büro. Feierabend, aber wirklich, in der Wellblechbaracke einen Block weiter, wo eine andere Secret Service Abteilung untergebracht ist. Geh schon mal vor, ich hol den Wagen und komm rüber und wir nehmen den Major mit. Du gehst vor, du bringst das Testergebnis ins Hauptgebäude hinüber. Und ich hol den Wagen und komm rüber. Ich parke in der Einbuchtung an der Front und warte auf dich. Der Wind hat sich gelegt, keiner da außer mir. Ein weißer, etwas schmutziger Ford fährt heran. Am Steuer sitzt eine Frau mit schulterlangem hellbraunem Haar, wendet, stellt sich rückwärts, mit dem Heck zum Haus. Auf den reservierten Parkplatz des Obersts, der auf Dienstreise ist, steigt aus, schließt die Tür und geht, ohne sich umzusehen, weg in Richtung Appellplatz. Dann kommst du aus dem Haus, alles erledigt, steigst ein und wir fahren los, den Major zu holen, rollen hinüber zu seiner Unterkunft, parken, bleiben sitzen, warten auf den Major. Und die Frau aus dem weißen Ford geht direkt vor unserem Wagen vorüber und ich sage, als ich drüben auf dich gewartet habe, hat sie ihr Auto auf dem Platz vom Oberst geparkt. Es ist seltsam, dass sie den Wagen dort lässt und zu Fuß hinausgeht. Ich habe sie durchs Fenster gesehen, antwortest du. Sie scheint zu wissen, was sie tut. Ich nicke. Wir meinen die Bestimmtheit ihres Blicks und ihrer Schritte. Wir meinen ihre Körpersprache. Ich sage, schöne, wohlgeformte Beine. Und du, weder zu dick noch zu dünn. Und ich finde, dass die Schuhe etwas zu sportlich sind für die Nylons und den dunkelgrünen Rock. Und wir denken, dass sie gut aussieht, Figur hat, angezogen ist. Der passende Pullover, der Gürtel auf den Hüften. Wir taxieren ihre Titten und dann verlassen wir die Kaserne. Wir fahren ohne den Major, weil er nicht gekommen ist. So, und jetzt mache ich einen Sprung im Text, wo dieser Anschlag, der letzte Anschlag der Mai-Offensive, natürlich zu Ende erzählt wird. Und zwei Wochen später ist Gudrun gefasst worden und in der Justizvollzugsanstalt Essen inhaftiert worden. Und da sind wir mit ihrem Roman jetzt auch angekommen und haben insbesondere schon gelernt, dass wenn hier von den Grünen die Rede ist, dass damit der niedrigste Rang der Vollzugsbeamten gemeint ist, dessen Aufgabe hauptsächlich im Schließen besteht, man nennt auch Schließer, weil die Uniform tragen müssen, die höheren Beamten müssen keine Uniform tragen. Also wenn jetzt von den Grünen rede ist, dann sind das einfach die Schließer. Ja, da. Gudrun schlief, unruhig. Ich liege auf dem Boden in der Mitte der Zelle. Ich liege auf der geblümten Decke aus der Frankfurter Ex-Heimkinderkommune. Ein Schnurrbart hängt mir über Mund und Kinn. Ein Schnurrbart aus Kopfhahn wie früher mein Pony in die Stirn. Ich liege auf dem Rücken. Ich habe die Hand zwischen den Beinen. Die Tür geht auf. Andreas kommt herein. Abgemagert. Legt sich zu mir. Will mich küssen. Kommt nicht mit den Lippen durch das Haar vor dem Mund. Umfängt mich ich ihn. Wir liegen einander in den Armen. Polizei und Justiz kommen herein, Bullen, Kripo, Grüne, Richter, Staatsanwälte kommen, strömen, drängen herein, umstellen uns, stehen um uns herum, die Schuhspitzen schon auf der Decke, füllen die Zelle, werden mehr und mehr, stellen sich schließlich auch auf uns, türmen sich aufeinander, übereinander, bis unter die Decke. Und wir robben unter und zwischen ihren Füßen hinaus auf den Flur, von wo weitere Wärterrichter Kripobullen in die Zelle drängen, unaufhörlich, finden uns wieder im Hof, mit Blessuren, aber auf den Beinen. Es ist die Stunde des Hofgangs. Die Gefangenen gehen im Kreis. Sie singen. Es geht eine dunkle Wolke herein. Mich deucht, es wird ein Regen sein. Ein Regen aus den Wolken, wohl in das grüne Gras. Und kommst du, liebe Sonn, nit bald, so weset als im grünen Wald und all die müden Blumen, die haben müden Tod. Wir sehen die Kripo-grünen Richter bullen, die ganze Beamtenschaft aus meinem Zellenfenster quellen, durch Gitter und Gitternetz wie durch den Fleischwolf, an der Hauswand hinunter in den Hof hineinfließen. Und wir steigen in einen weißen Sportwagen und die Gefangenen singen. Es geht eine dunkle Wolke herein, es soll und muss geschieden sein. Ade, Feindslieb, dein Scheiden macht mir das Herz schwer.
Vielen Dank. Sie haben jetzt wahrscheinlich schon eine Vorstellung bekommen von der Stimmenvielfalt und von der Formvielfalt, die in diesem Roman herrscht. Das ist ein Roman über Gudrun Enslin. Jeder von uns kennt sie noch. Es ist schon eine der berühmtesten Figuren der deutschen Nachkriegspolitik. Ein Mitglied der Roten Armee-Fraktion, Jahre 1940, 1977 gestorben in Stammheim. Das alles wissen wir. Und ich glaube, jeder von uns hat in gewisse Vorstellungen aus dem Leben von Gudrun Enslin, Anfang, Ende, ja, solche Dinge, zwischendurch natürlich einiges, die berühmte Festnahme vielleicht noch in Hamburg. Jetzt steigen Sie in diesen Roman mit einer Szene ein, die, glaube ich, nicht zu dem gehört, was das Allerbekannteste ist, was die RAF getan hat. Das ist diese Anschlagsserie vom Mai 1972. Wir sind in Heidelberg und wir sind auch nicht unmittelbar mit Gudrun Enslin sofort in Heidelberg, sondern erst einmal mit einem seltsamen Wechselspiel aus denjenigen, auf die der Anschlag verübt wird, amerikanisches Personal der dortigen Kaserne und natürlich auch, das haben Sie ja gehört, in der Erörterung der Vietnam-Angriffe und der Reaktion darauf, wir sind auch schon im Kreis der Roten Armee-Fraktion. Aber es ist noch überhaupt nicht klar, wer da spricht, wie da gesprochen wird. Es ist ein extrem anspruchsvoller Einstieg, weil er nicht so viel klar macht zu Beginn. Warum haben Sie sich für diese Episode entschieden?
Ja, also bei diesem Projekt war das so, da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich diese Struktur herausgearbeitet hatte, die er jetzt letztendlich hat. Und dazu gehörte auch eine Kapitelumstellung. Und deshalb ist Heidelberg jetzt am Anfang, ansonsten wäre die Baderbefreiung am Anfang gewesen. Das erschien mir so ganz logisch zuerst, weil es um die Rote Armee-Fraktion geht. Und dann war aber nach vielen Überlegungen dann die Sache so rum, ja. Und diese Stimmenvielfalt, die kommt jetzt hier daher, dass ich einfach das gemacht habe, was man macht, wenn man so einen Anschlag schildern will. Man guckt sich die polizeilichen Ermittlungsakten an und da sprechen die, die Augenzeugen waren. Und das finde ich total eine faszinierende Textgattung. Solche Befragungen, polizeilichen Befragungen von Augenzeugen, die sind echt sehr interessant.
Sind diese Dokumente alle einfach zugänglich?
Ja, dieser Roman, wie alles, was ich mache, enthält nur und ausschließlich öffentlich zugängliche Dokumente, die sich jede Person, die es wissen möchte, beschaffen kann.
Und ist es trotzdem so, dass seit dem letzten Roman, ich sagte es schon in der Einleitung, 9 Jahre vergangen sind. Natürlich wissen wir auch, der Komplex Rote Armee-Fraktion ist ein unglaublich umfangreicher. Ich will gar nicht wissen, wie viel Kilometer Akten es darüber gibt. Und davon wird wahrscheinlich unfassbar viel tatsächlich zugänglich sein. Trotzdem die Frage, 670 Seiten ist ein echter Brocken, gar keine Frage. Dass man daran 9 Jahre arbeiten kann oder meinethalb ein bisschen weniger von den 9 Jahren dran arbeiten kann, ist schon verständlich. Trotzdem erinnere ich mich, als Sie mir das erste Mal davon erzählten, dass Sie etwas zu Gudrun Enslin erzählen wollten, das ist nun sicherlich 6, 7 Jahre her. Das heißt, Sie haben wirklich eine riesige Strecke hinter sich an Arbeit daran. Was hat so viel Zeit daran gebraucht? Wirklich das Ringen um die Form oder auch die Materialsammlung?
Der Inhalt. Das ist eine furchtbar einfache Sache. Ich habe, als dann endlich die Entscheidung gefallen ist, ja, ich mache das, da war für mich total klar sofort, es ist ausgeschlossen, dass ich mir das alles aneigne, was die gelesen hat. Die Leute, die haben 15 Stunden am Tag hochkomplexe marxistische, theoretische Texte gelesen und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, nee, ja, dann mache ich das ohne die Theorie. Das fand ich total Quatsch, ja. Also man kann nicht über eine Person schreiben und das Fundament, auf dem ihr ganzes Denken und Handeln steht, dabei ignorieren, das geht halt nicht, gell. Und dann musste ich mir das aneignen und bin zur Rosa-Luxemburg-Stiftung gegangen, die Karl-Marx-Lektüre-Kurse anbietet, das Kapital, habe damit angefangen. Und dann ist es so, dass es einen Text von der Gudrun Enslin gibt, wo sie 4 AutorInnen nennt, von denen sie sagt, dass das schon so die zentralsten und wichtigsten für sie sind. Und das sind eben Karl Marx, Rosa Luxemburg, Lenin und Gramsci. Antonio Gramsci. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich einen Lesekreis gebildet habe und wir wirklich genau diese Sachen gelesen haben. Wahnsinnig Glück gehabt, ja. Aber das ist sehr, sehr aufwendig gewesen, also mir das Kapital anzueignen und das zu verstehen. Und ich habe dann auch verstanden, dass man diese ganzen schrecklichen, furchtbaren, grauenhaften Texte von der Roten Armee-Fraktion, die sind echt furchtbar. Die kann man gar nicht verstehen ohne dieses marxische Fundament.
Ist die Tatsache, dass Sie sich für diese Szene in Heidelberg entschlossen haben, auch dem für mich sehr interessanten Tatsache geschuldet, dass man da ja auch über diese Anbindung und Parallelisierung mit Vietnam als Aktionsreaktionsschema, dass man damit einen der ganz zentralen Legitimationsmuster der RAF auch hat. Dass man sagt, wir sind verzweifelt, die Welt ist vollkommen aus den Fugen. Wir müssen sozusagen etwas sehr Verzweifeltes dagegen oder etwas ganz Radikales auch dagegen setzen. Denn das wäre bei der Baader-Befreiung ja gar nicht so gewesen. Das ist die Befreiung eines Gesinnungsgenossen, eines Freundes.
Nee, das stimmt nicht ganz. Also okay. Der Andreas Baader ist befreit worden mit dem Ziel, nur für und wegen dem Aufbau der Stadtguerilla. Also die waren sich untereinander alle total einig. Ohne den Andreas können wir das nicht machen. Wir brauchen den. Der weiß, wie man kämpft. Das war das Ziel der Befreiung. Aber das lässt sich natürlich gar nicht so vermitteln. Mhm. Ne? Von der Aktion alleine. Also ich sag mal so, die Struktur, die der Roman jetzt hat, nach diesen Umstellungen, ist einfach, wir haben einen Ausgangspunkt und dann haben wir eine Zeitebene, die ganz normal, wie man das kennt, fortschreitet. Und der Ausgangspunkt ist jetzt eben dieser letzte Anschlag der Mai-Offensive, der pars pro toto stehen soll. Und der andere Zeitstrahl, der geht praktisch rückwärts. Das sind eben diese Rückblicke. Und am Schluss kommen sie wieder zusammen.
Dann sagten Sie schon, Baader ist so etwas wie die ganz zentrale Figur im Selbstverständnis dieser Gruppe, weil die sagen, das ist der Kämpfer, das ist derjenige, der uns wirklich hier zeigen wird, wie das anzugehen ist. Wir sind sonst mehr Theoretiker, aber der hat die praktischen Kenntnisse dazu. Wäre es dann nicht naheliegend gewesen, ihn zum Zentrum zu machen? Oder meinethalben auch Ulrike Meinhof, als die immer heutzutage als sozusagen die geistige Größe unter den vier Zentralen, wenn man das jetzt mal so sagen soll. Gut, Holger Mainz könnten wir sicher als Fünften dazu geschenkt.
Aber, warum sie? Warum Gudrun?
Warum Gudrun Enzi? Genau, die, sagen wir mal, in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, so die Nummer drei ist in der Betrachtung.
Ja, also ich schreibe jetzt ja auch nicht ganz im luftleeren Raum oder so. Und es gibt über Ulrike Meinhof, glaube ich, schon 5 Biografien. Über Andreas Baader gibt es auch irgendwie 1 oder 2 und einen Film und ein Porträt und hast ihn nicht gesehen. Und da muss man sich dann schon auch fragen, warum jetzt nochmal, ja? Und dann kommt noch dazu, dass ich ja zu den Autorinnen gehört, die von ihren Stoffen aufgesucht werden. Ich muss mir also meine Stoffe nicht suchen. Und ich habe im Gespräch mit meinem Lektor von Deutscher Meister fallen lassen, dass ich Gudrun Enzel eine interessante Figur fände. Ich habe das ja, ich bin ja Jahrgang 65, das heißt, diese Gründergeneration, die war sehr präsent in meinem Leben, war sehr präsent. Und damals war das schon so, dass die Medien haben auf Andreas Baader und Ulrike Meinhof total fokussiert. Und dann war da immer noch so eine, und die war jetzt aber halt auch aus Baden-Württemberg.
Warum soll Landsmannschaftlichkeit nicht in irgendeiner Weise interessant sein?
Naja, also wenn man da aufwächst, ne, und dann hat man Nachrichten und dann sind da so Leute, die machen so Sachen, die total schlimm und verboten sind, dann geht es noch an, wenn die nicht aus Baden-Württemberg sind. Gell? Dann kann man immer noch sagen, ja, das sind ja nicht wir und so und ja, kein Wunder und so und bei uns kommt sowas nicht vor und so weiter und jetzt war da einer aus Baden-Württemberg. Naja, auf jeden Fall, der Lektor hat mich dann sehr bedrängt, darüber zu schreiben.
Baden-Württemberg ist ja, finde ich, für mich so unglaublich faszinierend, weil es ja immer zentraler wird als Schauplatz all dessen, was mit der RAF zusammenhängt. Stammheim natürlich, als sozusagen der Ort, wo alles im Endeffekt sich fokussiert, aber natürlich auch mit der Schleierentführung als Daimler-Benz-Chef, auch Baden-Württemberg und natürlich unglaublich eindrucksvoll dann letztlich auch die Beerdigung der toten Terroristen dort auf dem Friedhof. Das kennen wir vielleicht aus dem Film Deutschland im Herbst, diese unglaubliche dokumentarische Episode zum Schluss, wo man die Aufnahmen sieht. Also ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich das baden-württembergische politische Phänomen per se. Filbinger können wir natürlich auch noch wunderbar mit dazu nehmen in diese Zeit. Also da kristallisierte sich auch dieser unglaubliche gesellschaftliche Gegensatz so heraus.
Ja, also das ist mir überhaupt noch nicht aufgefallen. Das finde ich total interessant. Jetzt, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Stimmt, da kristallisiert sich sehr viel. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt ein baden-württembergisches Phänomen ist, weil erstens mal, das brauchen wir jetzt nicht weiter.
Das würde ich auch als jemand, der in Frankfurt lebt, natürlich sofort abstreiten. Ich möchte schon noch den Anteil von Frankfurt an der Geschichte des Terrorismus nicht einfach aufgeben.
Ja.
Wenn Sie jetzt am Anfang diese zwei Passagen zusammengenommen haben, die ungefähr, ich glaube, 60, 70 Seiten auseinanderliegen im Buch. Das zweite war ja etwas, wo man merkt, da sind wir im Kopf von Ulrike Meinhof, vielleicht in einem Traum. Also ich kann jetzt, Gudrun Enslin, in einem Traum. Und diese Träume gibt es immer wieder da drin. Die sind auch typografisch abgesetzt, die sind kursiv gesetzt. Das heißt, es gibt wunderbare Signale, die einem auch das Lesen letztlich etwas leichter machen, als dass man wirklich alles sofort zuordnen müsste. Es gibt erfreulicherweise diverse solcher Markierungen da drin. Und das fand ich für mich so faszinierend, dass das natürlich etwas ist, wo Sie jetzt bei aller Vorbereitung durch marxistische Theorie, durch Studium der Biografie, der Akten, was weiß ich, was Menschen träumen, ist sehr schwer feststellbar. Oder gibt es so etwas wie Traumprotokolle, Briefe oder ähnliche Dinge, wo Gudrun Enslin darüber Auskunft gegeben hat?
Nee, überhaupt nicht. Die Quatsch gar nicht. Die Träume, die sind total meine Erfindung. Mit einer Ausnahme, aber es gibt einen Traum da drin. Und da habe ich tatsächlich einen Briefwechsel mit den Anwälten drin verarbeitet in diesem Traum. Weil ich schon gedacht habe, ich meine, okay, jetzt kann ich da irgendwelche Träume erfinden oder so, aber es ist einfach auch eine Tatsache, dass man im Traum die Sachen verarbeitet, mit denen man am Tag konfrontiert ist. Und da habe ich gedacht, möchte ich sowas auch mal damit reinnehmen. Also so, aber alles, was jetzt nicht so realitätsgebunden ist, wie jetzt dieser Briefwechsel mit den Anwälten oder so, das habe ich total frei erfunden. Ich habe diese Träume benutzt, um so eine zusätzliche Ebene reinzuziehen. Und das ist ja auch zum Teil so ein Zeitfenster, wo man in der Zeit ganz die aktuelle Gegenwart des Romans verlassen kann. Dafür ist es auch ganz schön.
War das auch vielleicht sowas wie ein bisschen auch Erholung? Angesichts dessen, Sie deuten schon an, dass das nicht die allerangenehmste oder simpelste Lektüre ist, sich mit diesen Texten zu beschäftigen. Und das gilt wahrscheinlich für etliche Ermittlungsakten ganz genauso. Das ist auch keine Sprache, die man normalerweise als hochliterarisch betrachten würde. Das sind nun tatsächlich die Möglichkeiten, wo man als Autorin dann seine eigene Fantasie spielen lassen kann, wo man selber vielleicht auch eine Art von Deutung an die jeweiligen Aktiven in diesem Buch dann heranbringen kann. War das so etwas wie eine kleine Kompensation für die ja doch auch in dem Buch sehr intensiv stattfindende Analyse dessen, was da gelesen wurde? Sie haben natürlich durchaus Dinge drin, die aus den Schriften, man könnte sagen, exzerpiert sind, die dann verdichtet sind. Es gibt keine 1:1 Übernahmen, würde ich mal sagen, aber man merkt natürlich schon, wie damals gedacht, gesprochen und argumentiert wurde.
Ja, also diese Träume, die sind die Notwehr der Autorin gegen das Material. Das ist eine heikle Entscheidung, weil das natürlich problematisch ist, wenn man jetzt versucht, zur Anschauung zu bringen, wie es ist, im Gefängnis zu sein. Und wenn man dann wieder solche Ausflüchte schafft, wo man rauskommt, dann hat man es halt verfehlt, weil es die halt nicht gibt, wenn man wirklich drin sitzt. Und dann, also es gibt einen einzigen Gefängnisroman, der das wirklich durchzieht, der das Gefängnis nicht verlässt, auch nicht in Gedanken. Ich habe den Namen vergessen, wie heißt denn der jetzt? Ich glaube, Jäger heißt der Autor und ja, genau. Und wie heißt der Titel?
Aber das, so liebe ich das Publikum. Das ist natürlich großartig, dass man so belesene Menschen da sitzen hat.
Ich meine, okay, der ist auch deutlich kürzer als dieser, gell? Der ist 200 Seiten oder so. Aber der zieht es durch, ich habe den gelesen und ich war echt an meiner Grenze, emotional war ich echt an meiner Grenze. Und da muss man halt gucken, Da muss man genau diese Grenze dann halt finden. Ne?
Was ja. mir eben auffiel, als Sie die vier Bezugsgrößen von Gudrun Enslin nannten, dass drei von denen nun auch das Gefängnis kennengelernt haben. Marx nicht, der ist immer so gerade davongekommen, hätte oft genug verhaftet werden sollen, aber hat es immer gerade noch geschafft, sich irgendwie abzusetzen oder vertrieben zu werden und was man alles so hat. Die anderen drei haben in ganz unterschiedlicher Intensität sehr, sehr bösehaft Erfahrungen gemacht. Lenin noch die glücklichsten, muss man im Nachhinein sagen. Aber Luxemburg und Gramsci, das ist natürlich ganz verheerend, was mit denen jeweils im Gefängnis passiert ist. Und die haben ja nun auch in ihren Briefen, natürlich Gramsci noch viel mehr in den Tagebüchern, unglaublich Auskunft darüber gegeben, was das bedeutet. Ist das auch mit eingeflossen in die Person Gudrun Enslin ihres Romans?
Total, total. Weil, also das war für mich zum Beispiel total irre, als ich lese diese ganzen Raff-Texte, schreibe diesen Roman und lese dann diese vier Grundlagen. Und Sie können jede marxistische Theorie, jeden marxistische AutorIn, egal, lesen und finden die dann in den Texten der Raff wieder. Und dann finden Sie zum Beispiel, dass Ulrike Meinhof so eine Schwäche für so bestimmte leninische Formulierungen hat. Zum Beispiel weiter Punkt, also so ein Wortsatz, ja, weiter Punkt, findet man bei Ulrike, dann findet man bei Gudrun, dass sie von Gramsci die Doppelpunkte übernimmt und dieses ins, nicht von Gramsci, sondern von der Übersetzung von Gramsci, Entschuldigung, Gramsci ist auf Italienisch natürlich erschienen und ist eine Übersetzung, Übertragung ins Deutsche. Und da kommt ziemlich häufig dieses Wort insofern und das taucht bei Gudrun. Man kann dann auch gucken, wann sie wen. Also, die zitieren, die sagen nicht irgendwie, Lenin hat gesagt, Doppelpunkt, Anführungsstrichen und so weiter, aber die übernehmen Formulierungen von denen und das findet man dann alles da drin wieder.
Der Titel ist natürlich auch ein Zitat, brillant gewählt, Erzählung zur Sache, der Ursprungstitel ist Erklärung zur Sache und ist ein zentrales Schriftstück der Roten Armee-Fraktion. Wann ist das entstanden? Wie verhält es sich dazu und wie ordnen Sie es ein im Kontext dessen, was die RAF versucht hat, an theoretischer Basis zu legen für ihre Aktivitäten?
Die Erklärung zur Sache?
Ja.
Also das ist erstmal, das ist ein unglaublich umfangreicher Text, wovon Auszüge hier drin sind. Und da begründen die unglaublich fundiert und weit ausholend die Mai-Offensive. Da erklären die, warum sie der Meinung sind, dass das richtig war, diese Anschläge zu machen und begründen das sehr gut und die haben diese Erklärung zur Sache in diesem Stammheim-Prozess gehalten im Januar 76 und es musste ausgehandelt werden. Die sind in der Verhandlung oft nicht zu Wort gekommen, weil die ganze Zeit unterbrochen worden sind und dann haben sie irgendwann das ausgehandelt, dass sie mal eine Zeit kriegen, wo sie nicht unterbrochen werden und abgesehen davon müssen sich Angeklagte ja auch zur Sache äußern dürfen, das ist vorgesehen so in unserem Rechtsstaat, gell? Und dann haben sie das ausgearbeitet und haben das vorgetragen und das ist dann von anderen verschriftlicht worden und das ist eigentlich so umfangreiches Dokument, da wird alles so gut erklärt und die Erklärung zur Sache wird nicht rezipiert im bürgerlichen Narrativ über die Rote Armee-Fraktion, wissenschaftlich, journalistisch, künstlerisch, die wird nicht rezipiert und man fragt sich immer, wie die sich radikalisieren konnten und so weiter und so fort, das kann man alles nachlesen da, meine Meinung.
Sie sprachen jetzt schon die konkrete Prozesssituation in Stammheim ein. Es gibt einen riesigen Abschnitt in Ihrem Roman, fast 100 Seiten des Romans, also ein gutes Sechstel fast dessen, was wir da haben, was nur aus in gewisser Weise fast der protokollierten Prozessführung von, ich glaube, einem Tag ist es nur, entspricht. Das war für mich eine der allerfaszinierendsten Lektüren, die ich je gehabt habe, obwohl ich das Gefühl habe, es ist wirklich ganz authentisch. Ich glaube, da haben Sie nichts hinzugedichtet oder wenn, will ich jetzt unbedingt wissen, was, denn das ist wahnsinnig interessant. Und man verliert vollkommen den Glauben daran, dass dieser Prozess in irgendeiner Weise fair will ich gar nicht sagen, aber dass der in irgendeiner Weise vernünftig geführt worden ist, weil sich wirklich, der Richter benimmt sich unmöglich, man kann es überhaupt nicht anders sagen, also der wirkt die Anwälte geradezu ab, hat auch ein wahnsinnig sophistisches juristisches Verfahren, was er da macht. Die Anwälte wiederum sind rhetorisch betrachtet großartig unterschiedlich in ihren jeweiligen Rollenspielen. Es ist wirklich ein fantastisches Theaterstück eigentlich. Und ich hatte Stefanie Barth gefragt, ob man daraus was vielleicht lesen könnte. Sie sagte, nein, das ist völlig unmöglich, denn wir bräuchten eigentlich ein riesiges Schauspielerensemble, um das hier wirklich in diesen Stimmen und natürlich auch genau mit diesem sich gegenseitigen Unterbrechen und sowas vortragen zu können. Das muss man wirklich selber lesen. Dann hat man es aber, glaube ich wenigstens, sofort im Ohr. Also es ist wirklich fantastisch. Ist das einfach aus den publizierten Prozessmitschriften oder sowas wirklich eins zu eins herausgearbeitet oder gibt es da doch Bearbeitung?
Ja, natürlich gibt es Bearbeitung. Also ja, ich habe am Anfang nicht gerechnet damit, dass es so furchtbar werden würde. Also für mich war erstmal klar, ich kann den Stammheim-Prozess nicht behandeln. Das wäre unmöglich. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das machen? Ich will ja jetzt hier auch nicht eine juristische Abhandlung schreiben oder sowas, ja. Und dann bin ich eben auf diese Tonbänder gekommen und damit verhält es sich so. Der Stammheim-Prozess ist akustisch aufgezeichnet worden auf Tonbänder, was im deutschen Rechtssystem nicht erlaubt ist. Und bei diesem Prozess hat man gesagt, wollen wir eine Ausnahme machen, weil das ein historischer Prozess ist. Den wollen wir aufzeichnen. Und dann müssen wir aber, sobald die Sitzung zu Ende ist, muss das Protokoll vom Tonband das abtippen und danach wird das Tonband vernichtet. Das erfordert unsere Gesetzeslage. Und so ist dann auch vorgegangen worden. Und dann sind plötzlich 2003, hat irgendjemand in irgendwelchen Archiven, ich weiß nicht mehr wo, plötzlich noch so einzelne Tonbänder vom Stammheim-Prozess gefunden, die nicht vernichtet worden sind. Und davon stehen einige im Internet, die können sich anhören, wenn sie möchten. Und es sind aber halt immer nur so Schnipsel von einem aus verschiedenen Verhandlungstagen und Zusammenhängen, die habe ich mir alle angehört und so weiter. Und dann bin ich ins Archiv gegangen und habe da gesehen, da gibt's noch viel mehr, was halt nicht online verfügbar ist. Und da gibt's eben, und das ist wirklich die totale Sensation, da gibt's wirklich einen ganzen Verhandlungstag auf Tonband. Und den habe ich mir gegeben. Und dann hatte ich praktisch auf den Ohren die Akustik und hatte vor mir das Abgetippte. Und das war eine unglaubliche Erfahrung. Das ist das aufregendste Dokument, was ich je in der Hand hatte. Das ist unglaublich. Und dann ist mir klar geworden, was man natürlich weiß, das ist jetzt total trivial, aber wenn man das so erlebt, das ist echt der Hammer, dieser Unterschied an Informationsgehalt von dem Schriftlichen zu dem Akustischen, Wahnsinn, was eine Stimme alles transportiert, der Ton, die Gefühle. Und das ist klar, dass das im Protokoll natürlich nicht drinsteht, ne? Da steht dann mal Unruhe im Saal oder so, das ist die Formulierung und mehr erfährt man dann nicht. Und jetzt, wenn man das aber hört, dann hört man auch, das sind auch ganz verschiedenartige Unruhen und so weiter und so fort. Fand ich echt wahnsinnig aufregend. Das heißt, dieser Part, der ist wirklich entlang der wörtlichen Rede, die da gefallen ist. Und ich habe einfach versucht, die Stimmung, die ich gehört habe, in diese Rede mit reinzubringen. Das ist das, was ich versucht habe, ja.
Also das ist tatsächlich ein Teil dieses Romans, wo ich sagen würde, ist für sich allein schon alles wert, was da an Arbeit reingegangen ist. Es ist verblüffend. Ja, ja. Bevor wir jetzt in die Pause gehen, kommen wir jetzt zum zweiten Leseabschnitt. Da kommen wir jetzt zu einem ganz bekannten Teil der Geschichte der Roten Armee-Fraktion. Sie werden sehr schnell merken, was es ist.
Genau, und bevor ich jetzt loslese, muss ich aber noch ganz kurz dazu sagen, als Hintergrund, die Rote Armee-Fraktion befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Hungerstreik, und zwar schon ziemlich lange. Die sind also schon so über diesen kritischen Punkt hinaus, die sind echt, das muss man wissen, bevor ich lese. 3x2x1 mussten sie noch schlafen, dann war der 4. Dezember da. Es war ein Mittwoch. Gudrun schlich frohgemut hin und her zwischen Fenstern und Tür, während Andreas mit Sartre sprach. Sartre war Hoffnung, alle anderen waren weggesperrt, der gesamte Zellenbau 1 eingelocht, Totenstille im Trakt, spürbar bis in die Zellen hinein der Stress des Vollzugspersonals, Und die weißschäumende Wut des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger sowie des Generalbundesanwalts Buback. Filbinger durfte seit 29 Jahren keine Todesurteile mehr fällen und es nagte an ihm, dass seine Partei deutlich weniger Menschen dazu bewegte, ihr ein Kreuzchen auf dem Stimmzettel zu machen, als die Rote Armee-Fraktion dazu bewegte, rechtliche Verfolgung für Unterstützung auf sich zu nehmen. Buback hatte im Vorfeld mit einer Klage versucht, das Gespräch zu verhindern, um den Gefangenen vor den Augen und Ohren des international berühmten Philosophen zu verbergen. Aber das Verhindern und Verbergen war nicht gelungen. Andreas und Sartre, eine Stunde bewilligt worden. Davon ging die Hälfte fürs Übersetzen verloren, denn der beantragte UN-Dolmetscher war nicht genehmigt. Stattdessen aber ein Übersetzer bestellt worden, der nicht simultan dolmetschen konnte, der Begriffe nicht kannte und der gelegentlich in hektische Beteuerungen ausbrach, er sei Dokumentenübersetzer und könne nichts dafür. Natürlich nicht. Können wir jetzt weitermachen? In seinen verbleibenden 15 Minuten Redezeit bemühte sich Andreas nach besten Kräften seines reduzierten Zustands, Sartre die Politik der RAF zu vermitteln, die zwingende Notwendigkeit der Guerilla zu erklären, aus der Analyse der Situation ihre Strategie darzustellen, im Kontext der Geschichte der BRD und deren Rolle im internationalen Rahmen, der politischen und militärischen Kräfteverhältnisse, der bewusstseinsschaffenden Praxis und ihm die konkrete Funktion der Roten Armee-Fraktion im weltweiten Kampf gegen den Imperialismus klar zu machen. Und Sartre sagte Andreas, dass man dafür nicht die Anschläge brauchte, sondern eine ideologisch-kulturelle Revolution und dass die Einheit mit den proletarischen Massen nicht aufgeschoben werden konnte, sondern jetzt hergestellt werden musste. Der kleine große Mann hatte die Unterarme auf dem Tisch liegen und die Hände gefaltet. Seine Arme steckten in Strickjackenärmeln mit aufgenähten Lederflecken an den Ellenbogen. Er nahm den Kampfeswillen des Guerillero mit derselben Nüchternheit zur Kenntnis, mit der er die Brutalität der Stammheimer Architektur zur Kenntnis genommen hatte und den Rummel um sein Erscheinen und die Sicherheitsmaßnahmen. Es war auch ein wenig amüsant gewesen, wie er sich an der Gefängnispforte ordnungs- und gleichbehandlungshalber hatte ausweisen müssen, wo sämtliche Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ab der 9. Klasse den Beamten hätten versichern können, dass diese Person niemand anderes war als Jean-Paul Sartre, lui-même, bien donc. Man war ihm nicht an die Unterwäsche gegangen, aber natürlich wurde das Gespräch überwacht von zwei zu beiden Seiten des Tisches positionierten Kriminalbeamten, die Sartre als peinlich empfand. Er betrachtete Andreas. Er sah ihn in zu weit gewordener Kleidung verschwinden und mit den Händen am Kopf nach abgerissenen Gedanken suchen. Die ganze Situation war ungünstig. Dem Gespräch hinderlich der Zeitdruck, die Bewachung, Andreas mangelnde Konzentrationsfähigkeit und dann dieser Dokumentenübersetzer, der die Diktatur des Kapitals übertrug in die Diktatur du Proletariat. Wenn es so einfach wäre. Andreas unterbrach und korrigierte. Und Sartre fragte, hörte zu und sortierte. Sartre sortierte, was er hörte, anhand der im weiten Sinne gemeinsamen marxistischen Perspektive und brachte es im Geiste in einfache, allgemeinverständliche Sätze. Dann trat er vor die Presse und gab präzise Auskunft. Er war 69 und arbeitete wie ein Soldat im Hotel Graf Zeppelin gegenüber des Stuttgarter Hauptbahnhofs im Saal 9, wo diejenigen, die keine Stühle mehr ergattert hatten, einander an den Rändern auf die Füße traten und vorn vom Tisch Fotografen auf den Knien lagen, um die Vertreter der selbsternannten Avantgarde und den führenden französischen Denker hinter ihren Mikrofonen dabei abzulichten. Doppelpunkt. Wie der ungewaschene und unfrisierte Cohn Bendit im vollen Bewusstsein seiner Bedeutung wichtige Stichwörter aus Sartres Berichterstattung fürs Übersetzen notierte. Wie Ströbele überlegte, was er nachher sagen könne, damit bei seinem Schlussbeitrag die Leute nicht weglaufen würden, die Croissant bei seinem eröffnenden Vortrag mit Zwischenrufen gestört hatten. Croissant, Hals, Maul, kennen wir alles, hör auf, Wir wollen Sartre hören. Und wie Sartre lui-même, den etwa 200 Gästen die Politik der Roten Armee-Fraktion und seine Kritik daran erklärte. Und wie er dieser kleinen Gruppe, die vielleicht irrelevant war, seine Sympathie aussprach und nichts Skandalöses daran fand, eine andere Gesellschaft herbeiführen zu wollen. Und wie er die Folter erklärte, bei der kein Tropfen Blut floss. Und wie er die Ausschaltung der Verteidigung problematisierte. Und wie er diejenigen deutschen Intellektuellen, die moralisch und politisch über jeden Zweifel erhaben waren. Hier gab es einen einzelnen verzweifelten Lacher in den hinteren Reihen. Und von diesen namentlich Heinrich Böll dazu aufrief, ein Komitee für die Verteidigung der Gefangenen zu gründen und sich darin zu engagieren. Und wie er sagte, il n'y a pas de criminel pur. Und Cohn-Bendit ins Mikrofon sprach, es gibt keine reinen Kriminellen. Noch am selben Abend war Sartre wieder zurück in Paris. Nichts hielt ihn in der Bundesrepublik, geschweige denn in Stammheim, wo er mit jeder Minute, die er länger drin gewesen, stärker hatte rauswollen und wo sich jetzt Gudrun über seine Sympathieerklärung freute, die politisch wirkungslos, doch balsam auf der Seele war und vielmehr noch, nein, am allermeisten, über den eigentlichen Sieg der Pressekonferenz, der darin bestand, dass Sartre, wie unzureichend auch immer, die Politik der RAF erklärt hatte, die es offiziell nicht geben durfte und an deren Vernichtung die Bundesrepublik arbeitete, während Andreas niedergeschlagen war von Sartres Absage an den bewaffneten Kampf in der BRD. Auch durch diesen Schmerz musste der Falter noch gehen. Während drei von uns im Koma liegen, habe ich ihm auch gesagt, Freund erwartet, Richter gekommen. Keine Ahnung, was der überhaupt verstanden hat. Der Übersetzer ein Kretin. Naja, Sache war jedenfalls der Aufruf zum Komitee. Sie saßen zu fünft um zwei zusammengestellte Tische im Flur, am südlichen Ende vor den Glasbausteinen und am nördlichen Ende des Trakts, jenseits des Gitters, neben der Glaskanzel, saßen zwei Grüne auf Stühlen und bewachten zusätzlich zu der Wache in der Glaskanzel und den Videokameras den Umschluss der RAF-Gefangenen Bader, Meinhof, Enslin, Raspe, Roll. Das räumliche Engagement dieses in Metern und Zentimetern definierten Abstands zwischen Gefangenen und Grünen war das Ergebnis eines verbal und schriftlich geführten Kampfes, denn zuerst hatte der Tisch in der Mitte des Flurs gestanden und die Grünen zwei Meter daneben. Diese sich hinziehende Auseinandersetzung war vollkommen überflüssig. Denn Amtsinspektor Bubeck und alle seine Grünen wussten natürlich, dass es gesetzlich nicht zulässig war, die Prozessvorbereitung akustisch zu überwachen. Jetzt konnten Färber und Fehde auf ihren Stühlen hinter dem Gitter zwar noch hören, dass, aber nicht mehr was gesprochen wurde. Das war ihnen nur recht, denn sie durften sich nicht ablenken lassen, sondern mussten mit aller verfügbaren Konzentration darauf achten, dass auf keinen Fall und unter keinen Umständen Gefangene verschiedenen Geschlechts in dieser einen Zelle verschwanden, die zwecks Toilettenbenutzung offen gelassen werden musste, während alle anderen Zellen verschlossen waren. Es war ja das Innere der Zellen vom Standort der Wache aus nicht einsehbar. Wenn sich eine Person des einen Geschlechts in der Zelle aufhielt und sich währenddessen eine Person des anderen Geschlechts in die Zelle begab, musste die Wache ganz genau und erst dann einschreiten, wenn von der zweiten Person kein Körperteil mehr sichtbar war. Aber nicht etwa, solange noch ein Hand oder eine Fuß oder ein Fuß im Flur zu sehen waren. Verschwanden schließlich auch diese äußersten Extremitäten in der Zelle, musste die Wache stehenden Fußes eingreifen und gegebenenfalls Gewalt anwenden, um Frau und Mann voneinander zu trennen. Denn sonst trat unverzüglich die Apokalypse ein und wer nicht sofort starb, hatte noch Zeit zu heulen.
Ja. So etwa in einer Viertelstunde machen wir weiter. Mhm. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte, die ein bisschen kürzer wird. Sie merken, wir haben die erste Hälfte ein bisschen überzogen. Das werden wir jetzt ein bisschen einsparen. Aber da auch die beiden Lesepassagen kürzer sind als die im ersten Teil, wird uns das gelingen. Die Intensität des Gesprächs wird nicht darunter leiden. Das, glaube ich, kann ich Ihnen garantieren. Aber wir steigen jetzt wieder direkt ein mit einer weiteren Szene. Wir nähern uns jetzt sogar schon, allerdings erstmal nur beim Lesen, dem letzten Teil des Romans. Und Sie werden auch jetzt wieder etwas hören, was eine ganz andere Form hat als das, was Sie bisher von Stefanie Barth vorgelesen bekommen haben.
Ja, das möchte ich aber jetzt noch kurz ein bisschen einführen.
Das muss so.
Das wird rätselhaft jetzt. Und zwar haben wir ja schon erwähnt, diese Erklärung zur Sache. Und weil ich die eben so wichtig finde, habe ich die in diesen Roman eingearbeitet. Und es ist ein sehr langer Text. Und den wollte ich jetzt nicht so auf einmal hinklatschen, wie zum Beispiel diesen Gerichtsverhandlungstag, von dem ich dachte, den kann ich wirklich nicht auseinanderreißen. Und jetzt sind wir, jetzt kommt die Erklärung zur Sache. Und dieser Teil ist in einem Langgedicht. In einem Langgedicht gefasst. Und wir sind jetzt an der Jahreswende 75-76. Das heißt, der Prozess ist jetzt ein Jahr und zwei Monate alt. Nee, 75 hat er angefangen, der ist ein Dreivierteljahr alt. So ist es, im Frühjahr hat er angefangen. Der Prozess ist ein Dreivierteljahr alt. Die arbeiten jetzt ihre Erklärung zur Sache aus. Jetzt sind wir an Silvester und jetzt habe ich da so eine Fiktion eingebaut, dass also an Silvester diese Grünen, die die Rote Armee-Fraktion bewachen, die zwei, die wir schon kennengelernt haben und noch einen Kollegen, also Färber und Fede, die bieten jetzt den Gefangenen an, für das Feuerwerk aufs Dach zu gehen. In diesen Affenkäfig, das habe ich Ihnen noch gar nicht zur Sprache gekommen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Stammheimer Gefängnis präsent hat. Da gibt es also diesen Riegel und das oben drauf, also ist auf dem Flachdach, das Terrasse ist ein ganz irreführendes Wort, ist eben nochmal so ein Dach drüber und zwischen dem obersten Dach und da ist nochmal so ein Gitter. Ne? Man ist also an den Seiten vom Gitter umgeben und hat unter sich einen Betonboden und über sich eine Betondecke. Das ist, haben die Gefangenen den Affenkäfig genannt und das haben die schon lange, bevor es die RAF gab, haben Gefangene in Stammheim dieses Dach als Affenkäfig bezeichnet. Und jetzt bieten die Grünen denen an, fürs Feuerwerk hochzugehen. Das ist jetzt so der Hintergrund und die Grünen, die nehmen da teil an diesem Gespräch und vielleicht muss man noch eine Sache dazu sagen, dass Silvester grundsätzlich im Gefängnis eine total fürchterliche Situation ist. Stellen Sie sich das bitte kurz vor, es wäre Silvester, Sie wären im Gefängnis. Sie kriegen also wahnsinnig laut mit, dass die Leute draußen Party machen und sich in den Armen legen und Sie sind in einer Zelle eingesperrt. Und da gehen die Emotionen natürlich ganz klar, ganz hoch. Und da gibt es Riesenbambole und Geschrei und Lebensäußerung. Ja, okay, das sind wir jetzt. Wir sind jetzt auf dem Dach und die Rote Armee-Fraktion hält ihre Erklärung zur Sache und ein paar Grüne sitzen dabei und kommentieren das. Und ich setze jetzt hier ein, wo so ein bisschen zusammengefasst wird, was vorher sehr gründlich ausgeführt wurde, so auch kleinteilig ausgeführt wurde. Und jetzt kommt so eine Summe da. Freiheit war immer nur als antikommunistische Ideologie, ein propagandistisches Postulat ohne politische Wirklichkeit. Die westdeutsche Demokratie war so lange und so tief in der Verfassung verankert, als ihr in der politischen Wirklichkeit nichts entsprach. Mit dem Auftreten der ersten Massenbewegung gegen den Antikommunismus, der Studentenbewegung, wurde sie mit den Notstandsgesetzen abgeschafft. Seitdem muss, wer Artikel 1 Grundgesetz sagt, auch Notstandsgesetze sagen. Seitdem muss ich, wer Artikel 1 Grundgesetz sagen will und nicht Notstandsgesetze, bewaffnen aus der Logik der Verfassung selbst. Wollen wir, fragte Färber, uns bewaffnen, fragte Fede zurück. Sind wir doch, sagte Färber. Es sind nicht unsere Waffen, sagte Fede. Wir könnten sie dazu machen, sagte Färber, aber ich möchte eigentlich nur runtergehen, mir ist kalt. Durch unseren Gebrauch, sagte Fede, indem wir sie gegen die Kapitalisten wenden, sagte der Kollege. Die Waffe gegen die Kapitalisten wenden heißt, sie gegen Militär und Polizei wenden, sagte Fede, und gegen die Geheimdienste und den Vollzug. Zu schweigen vom Werkschutz, sagte Färber. Man muss eine kritische Masse an Soldaten und Polizisten haben, die mitmachen, sagte der Kollege. Dann hat man gewonnen, sagte Fede. Aber nicht durch die Waffe, sondern durch die Überzeugung derer, die sie tragen, sagte Färber. Nicht ohne die Waffe, sagte Fede. Denn die Unbewaffnete kann gegen die bewaffnete Überzeugung nichts ausrichten. Nichts ist so überzeugend wie eine Schusswaffe, sagte der Kollege. Aber nur so lange, wie sie auf dich gerichtet ist. Nichts ist so nachhaltig wie der Konsens, sagte Färber. Ihr wisst, was ich meine. Nichts ist so unerlässlich für den Konsens, sagte Fede, wie der Begriff der Situation. Das Kanonenfutter muss seine Lage erkennen. Es geht nur so, anders geht es nicht. Das Kanonenfutter tendiert zum Faschismus, sagte der Kollege. Seine Organisation ist autoritär, seine Funktion der Klassenverrat, seine Praxis die Gewalt gegen Wehrlose. Wie soll es da, seitdem Kanonenfutter ist kalt, unterbrach Färber. Das ist seine Lage hier und jetzt. Lasst uns runtergehen. Ja, komm, sagte Fede, jetzt stell dich nicht so an. Die letzten drei Absätze kannst du wohl noch abwarten. Du kannst dich wärmen, sagte der Kollege, an ihrem Verfassungspatriot. Da, guck mal da, guck, und zeigte auf eine besonders schöne Bombe.
Das ist natürlich ein echter Knalleffekt, muss man sagen, zum Ende dieser Szene, der Begriff der Bombe für eine Rakete, die hochgegangen ist in dem Kontext. Ich fühlte mich unglaublich stark an bestimmte Shakespeare-Figuren erinnert durch diese zwei, also die Totengräber in Hamlet, also diese sehr klugen Narren, die bei Shakespeare auftreten, die aus einer naiven Grundhaltung heraus das Geschehen kommentieren und eigentlich damit viel mehr klar machen als das, was die hochdenkenden Menschen ansonsten immer tun. Ist das so eine der Inspirationen für diese Figuren?
Nee, also ich habe noch gar keinen Shakespeare gelesen.
Ist mir jetzt echt ein bisschen,
ist mir echt ein bisschen peinlich jetzt. Aber natürlich, ja, gesehen doch, auf jeden Fall natürlich, ja. Aber da würde ich sagen, ja, das kann man tatsächlich in Verbindung bringen, ja. Aber die Shakespeare'schen Narren, die sagen ja eigentlich so, was Narren sagen. Und die Grünen hier, die sagen nicht, was Grüne sagen. Also die sind in dem Moment echt keine Grünen mehr. Ja. Also die kritisieren zum Beispiel auch so ein bisschen das ist das Ende einer etwas längeren Szene. Die kritisieren ja auch die Erklärung zur Sache. Ja, die kommentieren die und kritisieren die. Und hier führen sie sie praktisch weiter. Ich glaube, es geht ein bisschen hinaus über das, was die Shakespeare'schen Narren machen.
Ja, ich vermute auch. Aber wir sind ja auch ein paar hundert Jahre weiter.
Ja, gut, okay, ja, aber sie haben so ein bisschen, doch, sie haben so ein bisschen was von diesem, das stimmt, ja, toll, das wusste ich gar nicht.
Was auffällig ist, Sie haben es vielleicht gehört in einigen Sachen, die Raff-Leute werden immer nur mit dem Vornamen bezeichnet. Die Nachnamen fallen, glaube ich, im ganzen Buch nie. Alle anderen werden immer mit den Nachnamen bezeichnet. Da kommen so gut, natürlich gibt es bisweilen mal Vornamen, also bei Prinzler erfährt man irgendwann, dass der Vorsitzende Richter von Stammheim, dass er Theodor heißt, aber es ist ganz, ganz einzeln. Im Regelfall immer die Nachnamen, das heißt, es ist schon auch ein klares Entgegensetzen. Wir haben diesen engen Kreis, der sich nur mit Vornamen anredet, in gewisser Weise identifikatorisch, und wir haben die Außenstehenden, die darum auch immer diese abstrakten Nachnamen tragen.
Ja, genau, unbedingt. Ich finde nicht, dass Nachnamen abstrakt sind, überhaupt nicht.
Das stimmt dann auch wieder, ja.
Und genau, und es gibt echt etliche, die auch noch, also die so mit Vornamen eingeführt werden oder so, aber das ist schon eine ganz klare Entscheidung gewesen, die auch nicht so einfach gekommen ist. Ich habe mir sehr schwer damit getan. Ich musste ja duzen sozusagen als Erzählerin. Und das ist mir echt nicht leicht gefallen. Also ich sag mal so, ich habe für mich im Stillen die ganzen Leute von der RAF sehr lange gesiezt und habe mir auch immer so, also das war so ein Motto auch für mich, es gibt dieses Buch, haben die Geschwister von Gudrun Enslin herausgegeben und es enthält die Briefe, die Gudrun ihnen geschrieben hat. Also ihre Briefe an Gudrun sind nicht erhalten, die hat das Gefängnis wahrscheinlich beschlagnahmt. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die Briefe, die Gudrun ihnen geschrieben hat, die haben sie natürlich selber gehabt oder nicht alle, aber einige davon, und die haben sie herausgegeben und da haben sie als Titel gewählt, was Gudrun ihnen auch gesagt hat, nämlich zieht den Trennungsstrich jede Minute oder die Trennungslinie. Ich glaube, die Linie ist es nicht, der Strich. Und es ist auch so ein, entweder das ist wirklich ein Mao-Zitat oder es ist an ihn angelehnt oder sowas. Und damit ist natürlich gemeint, die Trennungslinie zwischen dir und dem Feind. Und der Feind ist natürlich der Kapitalismus, das ist so total klar. Und für mich war das aber so, ich muss die Trennungslinie zwischen mir und der Gudrun jeden Tag ziehen, weil ich schon beanspruche, also ihre Perspektive darzustellen. Und das ist, also ein Rikscha-Kollege hat mal zu mir gesagt, wenn du ein Fahrrad reparieren willst, musst du das Fahrrad werden. Ja, genau, und jetzt sind wir wieder bei dem, wo wir bei Deutscher Meister auch schon mal waren. Also ich glaube ja nicht, dass man in der Pfanne gelegen haben muss, um Schnitzel zu schreiben, aber ich musste auf jeden Fall ihre Perspektive überhaupt erstmal verstehen. Und da fand ich es schon wichtig, auch immer den Abstand zu halten. Ne?
Wenn Sie sagen, irgendwann haben Sie angefangen, Ihre Figuren zu duzen, da in der drin, als Leser werde ich ja auch von Ihnen geduzt. Es gibt so 2-3 Mal Ansprachen, also ganz faszinierend, wo irgendwann mal gesagt wird, übrigens, es muss dir klar sein, Gudrun würde dieses Buch überhaupt nicht schätzen, was da so rauskommt. Das heißt, Sie fallen natürlich manchmal auch aus der Rolle völlig heraus als Erzählerin. Was mich natürlich fasziniert als Leser, weil ich das Gefühl habe, oh, ich werde immer wieder noch neu überrascht in diesem Buch mit dem, was da passiert, intertextuell und wie man es auch immer nennen soll. Das war aber auch von Anfang an klar, dass es auch wieder immer diese Ausbrüche aus der Rolle geben muss bei Ihnen.
Unbedingt, ja, unbedingt. Und das ist so ein bisschen, also das brechtische epische Theater auf die Prosa angewandt, also dass man wirklich immer wieder Illusionen auch als Illusionen zeigen muss. Und deshalb auch diese Aufgaben für den Schulunterricht oder sowas, die sollen ja auch immer so schön aus dem Text rausreißen. Ne?
Und es gibt das Element des Chors der Geschichte, auch sehr faszinierend, der also irgendwann in einer Szene halt ganz massiv mitkommentiert, ins Gespräch eintritt damit. Und das ist ein Moment, der natürlich deshalb so interessant ist, weil Sie zwar sagen, Sie haben eine Trennungslinie zwischen sich und Gudrun Enslin ziehen müssen, aber andererseits ist schon auch eine Aktualisierung dessen, was Gudrun Enslin über die Welt gedacht hat, in diesen Roman mit eingeflossen, weil Sie weit über 1977 hinausgehen in einigen Passagen und Dinge, die wir seitdem gesehen haben, ganz konkret beispielsweise gesprochen, die Ausbeutung der seltenen Erden durch grässliche Arbeitsbedingungen in Afrika oder die Foxconn-Arbeiter in China und solche, auch die AIDS-Katastrophe danach, die grässlichen Zustände, die da herrschten, bis hin natürlich zu den ganzen Medikamentenfragen und was wir da hatten. Also es gibt unglaublich viele Passagen, oder nicht unglaublich viele, aber etliche Passagen, die in gewisser Weise das, was Gudrun Enslin über ihre Gesellschaftskritik ausgeführt hat, übertragen auf das, was nachher gekommen ist und wo man dann sieht, dass bestimmte Kritikmomente natürlich immer noch ohne Probleme anwendbar sind auf das. Natürlich ist auch das sehr ungewöhnlich in einem Roman, wo man erstmal sagen würde, es geht um Gudrun Enslin, dass man weit hinausgeht und fast 50 Jahre in die Zukunft agiert. Aber das ist schon auch der politische Anspruch, den das Buch hat.
Also ich denke, wenn ich jetzt Gudrun Enslin adäquat darstellen will, dann muss ich das so machen, dass sie einverstanden wäre, inhaltlich, auch wenn sie jetzt natürlich nicht mit dem wahren Charakter dieses Buches einverstanden ist, aber inhaltlich. Und ich finde, also das, was sie geschrieben hat und gemacht hat, das ist, aus dem geht schon ganz, ganz klar hervor, wenn sie das jetzt rekapitulieren würde, dann würde sie das auf die Gegenwart beziehen und würde auch verlangen, dass man das so denkt, weil es ihr nicht um eine momentane Situation geht nur, sondern um die gesellschaftliche Ordnung als solche. Und die hat sich nicht geändert seither, nicht wesentlich. Wir haben immer noch diesen Kapitalismus, der jetzt fortgeschrittener ist als vor 50 Jahren. Aber das ist immer noch das gleiche System der gesellschaftlichen Reproduktion ist. Und da, finde ich, ist es schon erheischt, das alles auch auf die Gegenwart zu beziehen, um Gudrun Enslin adäquat darzustellen. Das würde sie verlangen, dass man das macht. So schätze ich sie ein, nachdem ich sie da kennengelernt habe.
Und diese Fokussierung natürlich vor allem auf die politische Figur Gudrun Enslin ist natürlich auch genau in dem Sinne. Was ja auffällig ist, das Buch setzt eigentlich nicht direkt am Anfang, haben Sie ja gemerkt, 1972, die früheste Episode spielt 1968, wenn ich es richtig sehe. Trotzdem gibt es so kleine Verweise natürlich auf die ersten, sagen wir, das erste Vierteljahrhundert des Lebens von Gudrun Enslin wird nicht erzählt. Es gibt bestimmte Dinge, die angespielt werden, genau. Aber es gibt ja etliches Interessantes auch da drin. Sie war Mutter eines Sohns, der wird einmal erwähnt, wenn ich es richtig sehe, vielleicht auch zwei oder dreimal, aber er kommt extrem wenig vor. Ja. Oder die sehr umstrittene Sache, ihre Bewunderung für Bernhard Vesper, also ein Autor, der nur weiß Gott nicht unheikel gewesen ist durch seine Dritte Reichsvergangenheit, aber den sie wiederum eine gewisse Zeit lang unglaublich faszinierend fand. Auch das wird mal angestickt, aber natürlich nicht ausgeführt. Oder was heißt natürlich nicht ausgeführt? Es würde mich interessieren, weil es ja auch eine interessante, komplexe Figur geschaffen hätte, aber eben abseits natürlich ihrer politischen Thesen.
Ja, also das war von Anfang an total klar, dass ich das nicht aufarbeiten würde. Zum einen gibt es da Literatur drüber, die ist aber nach dieser Entscheidung entstanden. Das ist eine Biografie von Ingeborg Gleichauf. Und die Ingeborg Gleichauf hat die bürgerliche Vergangenheit Gudrun Enslins sehr fleißig aufgearbeitet und hat die wirklich dankenswerte Aufgabe übernommen, zahlreiche Klischees oder Dinge, die über Gudrun Enslin so im Umlauf sind, zu widerlegen und da mal das zu unterfüttern mit Material und Tatsachen. Und sie sagt selbst, sie schreibt selbst im Text, dass wo die Gudrun dann so ein Stammheim ist und dann kommen diese Raffpapiere oder so, da sagt sie, da ist mir die Person Gudrun Enslins abhanden gekommen. Und es ist auch gar kein Wunder, weil das halt, weil die Gudrun Enslin hat ein bürgerliches Leben geführt, bis sie die Stadtguerilla mit aufgebaut hat, in den Untergrund gegangen ist. Dann war sie illegal. Also das ist, da ist wirklich ein Bruch. Also da gibt's, wenn man so will, zwei verschiedene Gudruns. Und ich habe halt genau da eingesetzt, ne, weil das andere auch darauf gar nicht, also dafür vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, weil sie eben gebrochen hat auch mit dem. Ne? Ich gehe bis 65 zurück. Das ist ihre Teilnahme am Wahlkontor deutscher Schriftsteller. Da hat sie Reklame für die SPD im Wahlkampf, Bundestagswahlkampf gemacht. Und ich denke, das hat sie sehr stark radikalisiert, diese Tätigkeit, wo sie gesehen hat, was dabei rauskommt, nämlich gar nichts. Und wie, da war die konfrontiert mit so Parteibürokraten, könnt ihr euch vorstellen, gell? Die Enslin, die will Kommunismus haben und ist dann mit SPD-Parteibürokraten konfrontiert. Ist doch klar, dass sie da nicht ihre Zukunft sieht. Okay, das war das Weiteste, was ich zurückgegangen bin, aber die bürgerliche Phase, die ist, glaube ich, ziemlich gut aufgearbeitet, die braucht man auch gar nicht.
Der klare Schwerpunkt liegt in Stammheim. Das ist schon, also rein voluminös betrachtet, also zwei Drittel des Buches sind in diesen drei Jahren, die Stammheim umfasst, dann da drin. Da sind wahnsinnig akribische Schilderungen natürlich auch des Aufbaus dieses Gefängnisses. Das gilt auch schon für die Haftanstalten davor. Also das ist einer der ganz zentralen und auch unglaublich eindrücklichen Elemente dieses Buches, dass man wirklich mal vorgeführt bekommt, was diese Haftsituation bedeutet. Ein bisschen, dass man extrem genaue Beschreibungen der Zellenkonstellation, des immer wieder gearteten Verschiebens von Gefangenen von der einen Zelle in die andere, warum dorthin, was manchmal völlig willkürlich, manchmal nach bestimmten Pfunden oder sowas dann gemacht wurde. Gibt es darüber all das Material oder ist da auch ein bisschen sowas wie Imagination mit reingeflossen? Man wird die Grundrisse vermutlich haben, unterstelle ich mal. Aber dieses wirklich ganz genau beschreiben, was war in diesen Zellen drin, wie sind die da verschoben und da und dorthin geschehen, ist das alles so gut dokumentiert?
Da ist überhaupt keine Imagination drin, das ist alles fundiert. Das ist so, das ist so. Also man kann sich, wenn man jetzt weiß, die war in dem und dem Gefängnis, dann kann man sich darüber Bilder beschaffen. Ja, das Internet ist voll davon. Und also Grundrisse von Gefängnissen wird schwierig, gell? Aber es gibt Luftaufnahmen zum Beispiel. Oder ich habe auch für diesen Roman eine Lesung in einem Gefängnis gehalten, weil ich dachte, ich will ein Gefängnis auch mal von innen gesehen haben. Da war ich in Tegel und habe da eine Lesung gehalten. Und dann gab es mal, dann haben wir in Berlin, da haben wir dieses, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt, da haben wir so ein ganz altes Gefängnis, was schon, es ist eben nicht Köpenick. Es ist definitiv in Köpenick und es ist so ein Gefängnisbau, der schon ewig lange leer steht und der wird für Filme und so weiter benutzt und dann bieten irgendwelche Leute an, so für Hobbyfotografen, komm, du kannst mein Gefängnis fotografieren, dann wird es geöffnet und dann stürzen da lauter so Fotografen rein und machen aufregende Gefängnisbilder von einem leerstehenden Gefängnis. Da bin ich auch reingegangen und das ist ein großer Unterschied jetzt zum Beispiel zu Stammheim, weil sich die Gefängnisarchitektur natürlich auch entwickelt hat. Stammheim ist 61 eingeweiht worden und galt damals als der modernste und fortschrittlichste Gefängnisbau Europas, der den Vollzug auch humaner gestalten sollte. Ja, und da dieses alte Gefängnis in Köpenick, da ist es auch so wie in Moabit, da gibt es noch ganz andere Vorstellungen, wie die Haft sein soll. Da steht noch wirklich das Strafen und Quälen im Vordergrund. Ja, da hat man so eine Zelle und das Fenster, das ist auf 2,50 Meter Höhe oder irgendwie sowas. Und man kann nicht mal aus dem Fenster gucken. Es ist verboten, aus dem Fenster zu gucken. Und die Gefangenen stellen sich dann den Tisch unter das Fenster und den Stuhl auf den Tisch, damit die mal zum Fenster rausgucken können, müssen dann aufpassen, dass sie nicht erwischt werden. Ne? So in moderneren Gefängnissen, da sind die Fenster so, dass man rausgucken kann. Ja, also das, da gibt's echt massive Unterschiede. Ne?
Geht ja gerade auch ein bisschen die Debatte, ist gar nicht so groß geworden, wie ich dachte, aber dass in Stammheim ja nun etliches abgerissen werden soll, unter anderem natürlich auch den eigens dafür erbauten Gerichtssaal, den es da geben soll. Sinnvoll, weil wir jetzt in gewisser Weise ja hier die Dokumentation haben. Also wir werden nie, man wird dauerhaft wissen, wie es aussah. Oder ist sowas erhaltenswert in Ihren Augen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde mal sagen, okay, das ist ein Gebäude, das für einen bestimmten Zweck gebaut worden ist. Und dieser Zweck ist natürlich ein ganz wichtiger Teil der bundesdeutschen Geschichte. Das ist nicht so eine Nebensache irgendwie. Der Herr Grunewald hat im Deutschlandfunk gesagt, dass es, also der Herr Grunewald war damals Rechtsanwalt und der gibt heraus das Lexikon der politischen Prozesse. Und der hat gesagt, es gibt eben die drei großen politischen Prozesse in der Bundesrepublik und das erste ist Nürnberg-Auschwitz und das zweite ist Stammheim-Raaff und das dritte ist der NSU. Und insofern, das ist ein wichtiger Teil der Geschichte, aber jetzt weiß ich nicht, ob man dafür wirklich diesen Bau erhalten soll oder nicht. Das kann ich so überhaupt nicht entscheiden. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, bevor man den abreißt, was ja nun wohl schon geschehen ist, finde ich, hätte man auf jeden Fall das alles dokumentieren müssen, fotografisch, so dass man das weiß, wie das aussieht. Es gibt auch so schon eine ganze Menge Bilder im Netz.
Als letzte Frage, bevor wir zum letzten Leseteil kommen oder so. Sie haben nun bisher drei Romane publiziert. Alle haben eine starke politische Komponente, alle haben auch eine durchaus starke zeitgeschichtliche Komponente darin. Das allererste Roman, Goodbye Bismarck, geht um etwas, was heute witzigerweise wieder topaktuell ist, nämlich im Endeffekt auch ein Anschlag auf das Bismarck-Denkmal in Hamburg. Sie kennen wahrscheinlich diese unfassbar gewaltige Figur, die da mittendrin steht. Und Sie haben vielleicht mitbekommen, dass gerade in den letzten Monaten da eine immense Debatte drum gelaufen ist. Kann man das überhaupt noch da stehen lassen, so in der Art, wie es ist oder so? Also da gab es bei Stefanie Barth in ihrem ersten Roman schon eine Geschichte drum, die erzählt wurde. Sehr, sehr interessant. Jetzt natürlich überhaupt nicht, weil es nicht auch ein realer Fall in der Tat, aber eben nicht so dramatisch wie die, die danach kamen. Deutscher Meister, grauenerregende Geschichte eines Sinto-Boxers, der von den Nazis zugrunde gerichtet worden ist, aus rassistischen Gründen. Und jetzt Gudrun Enzi, das heißt, Sie sind schon eine politische Schriftstellerin. Eine, die ein klares, nicht gesellschaftliches Ziel, das wäre, glaube ich, jetzt zu viel gesagt, aber Sie wollen schon etwas über die Gesellschaft mit Ihren Büchern aussagen.
Ich glaube nicht, dass es sowas wie eine unpolitische Schriftstellerei gibt, weil wir halt in einer bestimmten gesellschaftlichen Ordnung schreiben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich schreibe jetzt Arztromane, die vertreten bestimmte politische Orientierung und Werte. Die vertreten eine bestimmte Ordnung, wie sie sich vorstellen, wie Menschen miteinander umgehen sollen, in was für Verhältnissen die stehen, ja. Und ich sage nur mal, man glaubt ja, dass es nicht politisch ist, aber natürlich ist es politisch, ja. Und natürlich bin ich eine politische Schriftstellerin. Und natürlich kann man nicht was Politisches machen, ohne dass es eine Orientierung hätte, eine Richtung, dass man auf einer bestimmten Seite steht, ne.
Sehen Sie sich in einer bestimmten literarischen Tradition der deutschen Literatur? Ich meine, Henry Jäger haben wir jetzt, mir völlig unbekannt vorher, gebe ich zu. Die Festung heißt übrigens, wie wir jetzt rausbekommen der Roman. Gibt es eine Tradition, wo Sie sagen würden, das sind Leute, die haben mich inspiriert mit dem, was sie geschrieben haben? Die waren hilfreich beim Abfassen von Erzählung zur Sache?
Ja, ich kann jetzt, also ich kann jetzt Namen nennen, das werde ich auch gleich machen, aber mein Verhältnis ist dazu, dass jetzt ich sowieso, da müsste ich jetzt eine Liste machen, da müsste ich jetzt echt nach Hause gehen und recherchieren und mein Bücherregal ablaufen, gell? Also das ist aussichtslos. Man kann ja nicht aus nix was machen, ja, wir stehen alle auf den Schultern von irgendjemand anders, ja. Nicht zuletzt auf den unserer Eltern oder so ähnlich. Aber ich meine, man kommt nicht aus dem Nichts. Aber ich sag mal, also wer für mich sehr wichtig war Thomas Mann. Das glaubt man gar nicht. Aber trotzdem, ja, der war für mich sehr wichtig. Oder ist es auch immer noch. Dann zum Beispiel für diese ganzen fiktiven Sachen, die da drin sind. Oder wenn ich so die Realität verlasse, da würde ich gerne jetzt Irmtraut Morgner nennen, ne, die ich vor vielen Jahren aber wirklich mit großer Begeisterung gelesen habe und die ja auch diese Romane schreibt, wo sie so ganz auf dem Boden der Wirklichkeit ist und plötzlich geht jemand über ein Seil, was von Kirchturm zu Kirchturm gespannt ist, zur Arbeit. So was ist technisch auch überhaupt gar nicht möglich. Solche Sachen passieren dann, ja. Das finde ich toll, dass man so mit dem Text einfach so Türen aufmachen kann in so Bereiche, in die wir mit unserem Körper nicht einfach so reingehen können. Das finde ich toll. Dann natürlich Peter Weiß. Das haben Sie ja selber auch schon gesagt in der Anordnung. Ich habe, während ich diesen Roman geschrieben habe, sowohl diese wunderbare Hörspielfassung des Bayerischen Rundfunks von der Ästhetik des Widerstands gehört. Die habe ich sofort downgeloadet, als sie kam. Die ist großartig. Und dann habe ich das auch nochmal gelesen, wirklich parallel zum Schreiben. Und ja, also der ist wichtig, der ist echt richtig wichtig. Und Brecht ist natürlich total wichtig. Und bei Brecht ist es aber so, ich habe gar nicht so viel von Brecht gelesen. Ich bin echt keine Brecht-Expertin, aber der ist mir irgendwie total nahe. Ich kenne die Lieder, ich habe die Lieder mit der Trompete gespielt früher. Und im Geiste immer die Texte dazu gesungen beim Spielen. Und ich mag so ein paar Prosa-Sachen von ihm auch total gern. Und natürlich, Brecht ist Kommunist. Das ist ja total wichtig. Und so weiter. Also das kann man jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag fortsetzen.
Aber es sind schon vier großartige Spuren, die man da auch wieder drin verfolgen kann. Wir kommen zum Finale. Letzter Lesungsteil. Stefanie Barth hat sich für eine Passage entschieden, die auch ziemlich zum Schluss des Buches steht und gar nichts weiter. Ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, weil ich es immer so sehr schätze. Das wissen Sie wahrscheinlich, wenn man mit der Stimme der Autorin aus so einer Veranstaltung herausgeht. Darum werde ich mich danach nicht mehr wieder irgendwie melden. Ich möchte Ihnen aber danken fürs Hiersein und Ihnen, Frau Barth, dass Sie zu uns gekommen sind.
Ja, da möchte ich auch noch mal... Ja, ich möchte auch noch mal danken, Ihnen ganz besonders. Und soll ich jetzt noch ansagen, was der Kontext ist? Was meinen Sie?
Ich glaube, Schaden, man versteht es, glaube ich, aber okay, versuchen. Lieber Kontext oder nicht? Lieber Kontext.
Okay, wir sind jetzt in der Stammheimer Todesnacht. Die beginnt jetzt. Und zu dieser Stammheimer Todesnacht muss man vielleicht noch jetzt dazu sagen, die Raff draußen entführt Hans-Martin Schleyer und am 5. September. Und dann wird Kontaktsperre verhängt über die Gefangenen. Die sind im Hungerstreik, während Schleyer entführt wird, und erwägen, einen Durststreik zu machen, zwecks Eskalation, beziehungsweise den Streik auch auszusetzen, zwecks Deeskalation und so weiter und so fort. Die sind also jetzt total isoliert. Die sind jetzt über 5. September bis 18. Oktober, 7 Wochen oder irgendwie sowas ganz grob, sind die in der Kontaktsperre. Die sind komplett isoliert. Die sind komplett restlos abgeschnitten von der Außenwelt. Die haben zu niemand Kontakt. Die sitzen einzeln in ihren Zellen und haben überhaupt keinen Kontakt und wissen, Schleyer ist entführt und dann wird die Landshut auch noch entführt und so weiter und so fort. Und sie wissen auch, dass sie sterben müssen. Das wissen die auch. Das können die sich ausrechnen an 5 Fingern. Und jetzt kommt die Nacht, wo das passiert. Gudrun schläft, unruhig. Die Tür geht auf. Jetzt kommen sie, um mich zu töten. Sie sind zu fünft. Es ist zu weit. Sie tragen Handschuhe, Sonnenbrillen und weiße Hemden und dunkelgraue Jacketts. Einer trägt Hut. Das ist ein Hutbefehl. Ich liege auf der Matratze. Ich sehe sie mit geschlossenen Augen. Die Kontaktsperre. So irre. Der Zellenboden fällt und fällt und hört nicht auf zu fallen. Der Zementboden der Zelle. Sie stehen in der Tür. Sie sind zu sechst. Sie starren auf den fallenden Boden. Den Boden der Erde, Flash, die Erde, das Gras, das Moos. Die Wurzeln und Hölzchen und Stöckchen und das Laub. Zum letzten Mal unter den Füßen vor 5 Jahren und 5 Monaten. Sommer 72, Zwischenlandung, Hubschraubertransport. Sie glotzen. Wir haben heute Nachmittag Hubschrauber gehört. Das Dröhnen wie Bombengeschwader im Tiefflug. Ich denke, es waren 2 oder 3. Sie checken die Zelle. Sie kommen herein. Ich werde sterben, ohne noch einmal den Boden der Erde gefühlt zu haben. Sie schließen die Tür. Sie haben Schlüssel. Sie nehmen Augenschein. Augenscheinnahme mit ausgestreckten Zeigefingern. Sie zeigen einander die Tasse, die im Waschbecken steht. Sie beugen sich über sie. Sie zeigen einander den eingeweichten Reis in der Tasse, den ich morgen kochen und essen wollte. Sie zeigen auf das Katzenbild neben dem Spiegel und schütteln den Kopf. Sie nehmen vom Regal die Mappe mit der Aufschrift Anwalt und packen sie in eine ihrer riesigen Werkzeugtaschen. Sie nehmen meine Schmutzwäsche aus dem Karton und stecken sie wieder hinein. Sie nehmen Augenschein von meinen frischen Klamotten im Spind. Sie ziehen den Rechtschreibduden aus dem Bücherregal und legen ihn auf den Boden neben den Plattenspieler. Einer geht meine Platten durch. Er zieht die Sire von Dylan heraus. Er legt sie auf den Plattenteller. Er zieht den Stecker. Er setzt die Nadel in die Rillen von Isis, dem Lied von der Unbezwingbaren, die niemals allein ist, wovon Dylan nichts weiß, der darin erzählt, wie er eine falsche Leiche in den leeren Sarg einer geplünderten Grabstätte legt. I picked up her body and I dragged her inside, threw her down in the hole and I put back the cover. I said a quick prayer and I felt satisfied. Und Anna dreht sich zu mir um. Erst satisfied, bevor es vollbracht ist. Ich bewege mich nicht. Nun, Fräulein Enslin, Sie haben es ja immer gesagt, jetzt tun wir Ihnen den Gefallen und geben Ihnen Recht. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Für wen? Sehen Sie, die Landshut ist befreit. Wir brauchen sie nicht mehr. Und Ihre Feinde brauchen sie nach wie vor unter der Erde. Haben Sie Fragen? Nein, das macht nichts. Wir denken, Sie sollten, bevor Sie sterben, noch einige Dinge wissen. Und zwar in Bezug auf Ihr Kollektiv, wie Sie es nennen, und den Fortgang des Kampfes.